Kultur denken. Der Podcast des IFK.
Dass die Ökologiefrage, all das, was auch mit Klimakrise, Klimawandel und dergleichen in Zusammenhang steht, Anthropozän-Diskussion und so, natürlich auch in den Kulturwissenschaften dominant ist. Und auch das sind Fragestellungen, die es natürlich auch schon in den 70ern gab, aber die jetzt eine entsprechende Zuspitzung erfahren haben.
Das war Thomas Macho und wir sind am Anfang einer weiteren Episode von Kulturdenken, dem Podcast des IFK. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Julia Grillmeier. Thomas Macho hat hier in das Thema Kulturwissenschaft und Ökologie eingeführt und das wird uns auch in dieser Episode beschäftigen.
In dem Kontext spielt sowohl die Kulturwissenschaft im ökologischen Paradigma, von der Birgit Schneider reden wird, als auch der Bezug auf die Animal Studies, den Jérôme Segal vornehmen wird, eine wichtige Rolle.
Für Kulturdenken habe ich mit der Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider und dem Historiker Jérôme Segal gesprochen. Und was in der Forschung der beiden zutage tritt, ist eine engagierte Kulturwissenschaft, die sich in den Lauf der Dinge einmischen will. Diese erste Staffel vom IFK-Podcast nimmt die Tagung Where Are We Now, die vor ein paar Monaten stattfand und bei der auch Birgit Schneider und Jérôme Segal zu Gast waren, zum Anlass zu fragen, was kulturwissenschaftlich arbeiten ist und sein kann und auch, wie sich das Feld der Kulturwissenschaften weiterentwickelt. Bezüglich Kulturwissenschaft und Ökologie stellen die Kulturwissenschaftlerin und IFK-Direktorin Karin Harasser sowie der Kulturphilosoph und ehemaliger IFK-Direktor Thomas Macho Folgendes fest.
Animal Studies gab es in den Kulturwissenschaften zwar auch schon in den 80er und 90er Jahren, aber jetzt haben sie doch ein Gewicht erhalten, weil man plötzlich auch das direkt und genauer und schärfer mit Fragen nach unserem Lebensstil und nicht einfach nur damit, dass Tiere süß sind und man gerne auf Facebook Hunde- oder Affen-Äffchen-Videos guckt.
Was man da ablesen kann in diesen neueren Ansätzen, ist schon meiner Meinung nach, dass, also es hat, wie du richtig sagst, war die Ökologie immer da und es ist jetzt nicht so, dass die neu erfunden werden muss. Wenn man sich so Publikationen gerade rund um Club of Rome, feministische Zugänge, Robert Jung und so anschaut, dann sind die schon irgendwie in Hörweite von Kulturwissenschaft. Dann hat es aber durchaus eine Phase gegeben, wo der Poststrukturalismus halt sehr stark war, der halt einen sehr, sehr starken Fokus auf die Zeichenwelten gesetzt hat und die Frage, wie eben Zeichenwelten Gesellschaft und Macht strukturieren, ist alles überhaupt nicht falsch, aber man merkt halt jetzt, dass da sozusagen ein größerer Druck aus der materiellen Welt kommt, weil sie eben also durchdreht. Und ich glaube, da gibt es sozusagen eine starke Notwendigkeit, auch diesen Fokus auf die Sprache und auf die Zeichenwelten nochmal stärker auf das zu beziehen, worauf sie Bezug nehmen. Und da stehen wir, glaube ich, auch noch zu fragen, wie machen wir das eigentlich, ohne dass wir wieder naiv biologistisch werden. Das ist natürlich immer eine Gefahr, wenn man über Ökologie und Natur redet. Es geht schon, aber man muss sich anstrengen.
Anstrengen, damit nicht vorschnell Kultur von Natur geschieden wird und Naturbetrachtungen oder Naturforschung als geschichtslos und von der Betrachterin gänzlich unabhängig verstanden wird. Denn wie wir uns die mehr als menschliche Umwelt erzählen, beeinflusst nicht zuletzt auch, wie wir sie behandeln.
Mein Name ist Birgit Schneider. Ich bin Professorin an der Universität Potsdam im Bereich Medienwissenschaften. Die Professur trägt den Titel Wissenskulturen und mediale Umgebungen. Und ich forsche zu ganz verschiedenen medialen Naturwahrnehmungen, aber auch Naturwahrnehmung, Naturästhetik allgemein. Und ein spezielles Forschungsfeld sind die Darstellungen vom Klimawandel.
Wie nahm Birgit Schneider diese Entwicklung der Kulturwissenschaft in Bezug auf ökologische Themen wahr?
Ja, die Ökologie ist noch gar nicht lange Teil der Kulturwissenschaften. Ich muss sagen, als ich anfing, mich 2009, 2008 mit dem Thema Klimawandel, wie wird er eigentlich vorstellbar gemacht, durch die Wissenschaft zu beschäftigen, habe ich damals kaum jemanden gefunden, auch nicht in der Kulturwissenschaft, der oder die mit mir das im deutschsprachigen Raum besprechen konnte. Und ich bin damals eher in englischsprachige Diskussionen dann gegangen. Und es hat eine Weile gedauert, bevor das Thema ankam. Jetzt ist es ja nicht mehr wegzudenken. Aber es hat wirklich sehr lange gedauert. Und ich bin auch ganz froh um die Erfahrung, erstmal am Rand eines Bereiches geforscht zu haben, bevor es jetzt überall immer diese Selbstrelevanz ja entfaltet hat. Und insofern auch das Wort Environmental Humanities, was hier zurzeit sehr oft auftaucht, ist ein Wort, wo ganz viele letztendlich schon lange dazu forschen, ohne das Wort überhaupt je gebraucht zu haben.
Unter dem Label Environmental Humanities werden geistes- und kulturwissenschaftliche Forschungen zusammengefasst, die sich mit ökologischen Phänomenen und Umweltthemen beschäftigen. Genauso wie das Feld der Kulturwissenschaften kommen Denkerinnen, die sich den Environmental Humanities verbunden fühlen, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen.
Was ich interessant finde, ist, inwiefern sich jetzt auch die Kulturwissenschaften dazu verhalten. Ich weiß es noch nicht. Es sind bislang Untergruppen, die sich mit ökologischen Fragen beschäftigen. Ich glaube auch ganz zu Recht, weil auch wenn die Ökologie alle Bereiche der Gesellschaft in der Gegenwart ja betrifft, heißt es trotzdem nicht, dass die Kulturwissenschaft jetzt ihre Themen immer darauf ausrichten muss, zumal wenn sie historisch forscht.
Und was könnte die Kulturwissenschaft im Speziellen zu dieser Forschung beitragen?
Also die Ökologie selbst ist ja vor jetzt über 50 Jahren angetreten, um eigentlich das Zwischendisziplinäre auch zu thematisieren. Das ist eine absolut transdisziplinäre Wissenschaft von Beginn an gewesen. Inzwischen gibt es aber auch die Stimme, die sagt, wir sollten, also sogar den Begriff, Nancy Fraser hat es vor kurzem gesagt, der Transökologie, was erstmal absurd ist, weil wenn, also die vernetzte Vernetzung heißt es dann eigentlich. Was sie damit aber betont, ist, dass es eben nicht um die reine Ökologie geht, die dann nur die Natur meint oder das natürliche Lebendige, sondern dass wir eben die Ökologie in Bezug auf alle anderen alle kulturellen Sphären betrachten müssen. Und das ist was die Kulturwissenschaft eben kann.
Dabei geht es vorwiegend noch darum, nichtmenschlichen oder mehr als menschlichen Ökologien mehr Aufmerksamkeit zu schenken, auch in Bereichen, wo sie vormals ausgespart wurden. Birgit Schneider führt aus.
Es geht darum, die Intersektionalität hier wirklich ernst zu nehmen, zwischen auch Climate Justice, Genderfragen, Arm und Reich, klimapsychologischen Fragen, aber auch der Kultur und wie sie darauf reagiert, das Geschichten erzählen, die Mythen, die wir jetzt wieder in Form von Techno-Utopien, denen wir wieder begegnen und das alles unter einer kulturwissenschaftlichen Blickwinkel, einem wirklich nicht disziplinär eingehegten Blickwinkel zu nehmen.
Wie sieht dies in der Forschung von Birgit Schneider aus?
Das Denken in Geschichten, das hilft uns, die Welt zu verstehen. Das ist eine ganz generelle Art, um Wirklichkeiten zu strukturieren. Und was ich mir lange angeschaut habe, ist, inwiefern auch Geschichten, die wir uns schon sehr lange erzählen in der Moderne, wie die auch weiterhin so massiv prägen, wie wir jetzt hoffen, die Probleme zu lösen. Da kann die Kulturwissenschaft auch auf die Geschichte der Zukunftsentwürfe hinweisen, um auch zu zeigen, inwiefern wir uns eigentlich immer wieder das Alte erzählen, als wäre es ein Neues. Und damit auch auf Lösungen vielleicht vertrauen, die wir eigentlich bezweifeln müssten. Also zum Beispiel das, was als Technofix besprochen wird, die Technik wird es lösen. Menschen haben immer schon Techniken ersonnen, die es dann lösen.
Auch wenn zur Antwort auf Klimakrise und andere ökologische Katastrophen technologische Lösungen sicherlich dazugehören, sind sie bestimmt nicht das Einzige, worauf wir setzen sollten. Die Kulturwissenschaften, sagt Birgit Schneider, sei der Ort, wo solche Lösungen auch kritisch hinterfragt werden könnten. Auf wirksame und durchdachte Lösungen erpicht ist auch Jérôme Segal.
Ich bin Jérôme Segal, ich bin Assistenzprofessor an der Pariser Sorbonne und ich arbeite über unterschiedliche Themen, aber seit 5 Jahren mehr über Animal Studies, Tierrechte, Tierschutz und das soziologisch und historisch.
Und zudem mit einem aktivistischen Anspruch, wie Jérôme Segal auch immer wieder klarstellen wird. Zum Beispiel bei der Frage nach seinen Gedanken zum Konferenzthema Where are we now?
Also ich finde es sehr wichtig, ein bisschen diese Idee Bilanz ziehen zu wollen, also Where are we now? Aber was mir ein bisschen fehlt und was ich auch betonen möchte, ist, what do we do now? Weil wir als Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, uns in die Politik einzumischen und damit auch nichts weniger als die Welt zu verändern.
Und daraus leitet sich auch Jérôme Segals Forschungsschwerpunkt ab.
Also für mich ist es ganz klar, also die große Frage ist, wie wir Tiere behandeln. Jedes Jahr werden 70 Milliarden Tiere geschlachtet. Wir wissen, dass die Viehwirtschaft mehr CO2-Ausstoße verursacht als alle Verkehrsmittel zusammen. Das heißt, Fleisch essen verursacht mehr Verschmutzung als alle Autos, alle LKWs, alle Flugzeuge und so weiter. Und wir wissen jetzt, dass es ein Desaster ist. Wir wissen auch zum Beispiel diese Probleme in Amazonien, das ist auch für Soja, für die Viehwirtschaft und schon wieder. Also das ist die große Frage. Es hat auch sehr viel mit unserer Kultur zu tun. Viele Menschen sagen, ja, das ist unsere Kultur, Fleisch zu essen. Und andere sagen, ja, Stierkämpfe sind auch unsere Kultur und diese Tradition. Und das wird alles mit den Animal Studies neu in Frage gestellt. Und ich denke, in den 20 Jahren, also es muss eine große Änderung geben.
Jérôme Segal zählt zu den Critical Animal Studies Scholars. Was macht dieser Zusatz der kritischen Tierstudien mit der Forschungsrichtung?
Ja, es ist wichtig natürlich, diesen Unterschied zu machen. Also die Animal Studies sind einfach alle Art von Studien, die mit nichtmenschlichen Tieren zu tun haben. Es kann Ethologie sein, es kann Zoologie sein, also es ist sehr, sehr breit. Und die Critical Animal Studies, es sind Studien, die auch Richtung Aktivismus gehen. Also die Vertreter von den Critical Animal Studies sagen, wir müssen die Welt ändern, wir müssen was tun, was ganz Konkretes, Kampagne zu den Politiker, Politikerinnen gehen, wir müssen agieren. Und das macht schon einen großen Unterschied. Und was auch drin steht in dieser Critical Animal Studies Manifest, es gibt so eine 10-Punkte-Manifest, ist die Intersektionalität. Das heißt, dass alle Arten von Verfolgungen gegenüber ethnischen Minderheiten, gegenüber Frauen oder gegen Gender-Minderheiten, dass man das alles in einem Blick betrachten muss.
Über diesen intersektionalen Ansatz und über eine andere Forschungsfrage kam Jérôme Segal zu den Critical Animal Studies.
Ich bin in diese Animal Studies und Critical Animal Studies gekommen über meine Recherchen zum Thema jüdische Identität. 2015 habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Judentum über die Religion hinaus. Und ich habe versucht zu verstehen, warum es so viele Menschen, die sich als Jude, Jüdin erklären, ohne Religion. Also die sagen, ich bin Atheist, aber ich bin Jüdin, zum Beispiel. Und da gibt es sehr viele Modalitäten, um zu erklären, wie es möglich ist. Und eine davon ist eine Art ontologische Solidarität, also diese grundlegende Solidarität gegen alle Verfolgten. Und deswegen gibt es sehr viele Juden in alle Revolutionen, in alle Aufstände, alle Art von Kundgebungen, um Verfolgte zu helfen. Und in dieser Gruppe von Juden, die sich als Juden mit dieser Solidarität definieren, habe ich Leute entdeckt wie Peter Singer, der 75 The Animal Liberation geschrieben hat, oder Henry Spira, auch ein Jude, oder Ruth Harrison in Großbritannien. Es gibt eigentlich eine große Überrepräsentativität von Juden, die sich für Tierrechte engagiert haben. Und so bin ich dazu gekommen, mich wirklich in diese Richtung zu bewegen. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und ich finde es faszinierend zu sehen, warum es, also dass es so viele Juden gibt, die diese Animal Studies mitbegründet haben.
Wie kann sich nun die Kulturwissenschaft einem Thema wie Tierrechte oder auch Fleischessen nähern? Etwa, indem sie sich die Bebilderung und das Vokabular, zum Beispiel auch die Metaphern ansieht, die damit einhergehen. wie Tiere bzw. die Konsumation tierischer Produkte zum Beispiel in Werbung repräsentiert wird, nennt Jérôme Segal ein besonders plakatives Beispiel einer solchen Analyse.
Also es gibt ein grundlegendes Buch von Carol G. Adams, The Sexual Politics of Meat, und sie beschreibt perfekt diese Objektivierung. Das heißt, Frauen und Tiere werden als Objekte betrachtet. Und es gibt auch die gleiche Art, sie zu verstehen. Es gibt zum Beispiel Werbungen für Fleisch, wo Frauen abgebildet sind. Und es gibt sehr viele Ähnlichkeiten, wie also eigentlich die Männer, die Fleisch essen, werden damit auch in eine Image von Virilität, dass es zusammensteht, dass man Frauen und Fleisch konsumiert sozusagen. Und Männer, die im Gegenteil sich vegetarisch, vegan ernähren, werden als Soyboy gesehen, wie Schwulen, oder weil sie nicht männlich genug sind, weil sie eben diese Barbecue nicht machen, dieses Grillen. Das hat auch Freud geschrieben, also der Bourdieu in den 70er, diese Idee, dass man als Mann Fleisch grillen muss, das ist wie eine Frau zu beherrschen.
Für Jérôme Segal ist das Hervorheben solcher intersektional verschränkten Repräsentationen und Diskriminierungen entscheidend. Man müsse aber mit solchen Vergleichen besonders behutsam umgehen und, so gesteht er ein, sie führen oftmals auf Glatteis. Zum Beispiel.
Sehr heikle Themen, wie zum Beispiel der Vergleich zwischen Konzentrationslager und Todeszentren einerseits. Und Schlachthäuser andererseits. Und die Parallele, die man ziehen kann und wie man auch damit vorsichtig sein muss, wenn man über diesen Parallel redet, das mache ich auch in meinem Vortrag. Und ich weiß, dass ich damit auf Glatteis gehe. Und es gibt ein ganzes Buch, das heißt Eternal Treblinka.
Eternal Treblinka, Our Treatment of Animals and the Holocaust, ist ein Sachbuch von Charles Patterson, das 2001 erschien.
Über diese Parallel zwischen Judenverfolgung, Judenermordung einerseits und wie wir Tiere behandeln, damit wir jährlich 70 Milliarden Tiere schlachten. Und das ist ein sehr schwieriges Thema, das man auch mit viel Ruhe angehen muss.
Wie Jérôme Segal bereits bei unserem Gespräch, das vor seinem Vortrag stattfand, vermutete, wurde dieser Vergleich, den auch er bei seinem Vortrag auf der Konferenz erwähnte und sich darauf bezog, sehr stark diskutiert und auch stark kritisiert. Unter anderem und vor allem, weil es bei dem Vergleich nicht auf der rhetorischen Ebene bleibt, sondern Tierrechtsaktivistinnen und darunter auch Jérôme Segal oftmals auch Bilder gegenüberstellen, also etwa Aufnahmen von der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz herzeigen. Das ist für viele eine rote Linie und auch diese Kritik hat ein, wenn man so will, kulturwissenschaftliches Argument, nämlich eines aus der Bildwissenschaft. Die Bildwissenschaft ist eine kulturwissenschaftliche Ausrichtung der Kunsttheorie, die die Wirkung von Bildern untersucht. Und vor diesem Hintergrund kann festgestellt werden, auch wenn man diese Bilder herzeigt, um betroffen zu machen und zu schockieren und damit selbstverständlich auch das dahinterliegende System kritisiert und einer absoluten Grausamkeit überführt, auch in dieser Intention wiederholt man dennoch mit dem Zeigen dieser Bilder die Gewalt, die in ihnen steckt. Und so tut man auch mit dem Herzeigen dieser Bilder den Menschen, die darin abgebildet sind und auch weiteren Betroffenen Gewalt an. Das ist ein schwerwiegendes Argument. Wenn der Vergleich trotzdem immer wieder auftaucht, zum Beispiel in Tierrechtsaktivismuskreisen, so selbstverständlich, weil damit die Drastik der Lage klar gezeigt werden soll. Tierrechtsaktivistinnen wie Jérôme Segal sind davon überzeugt, dass zukünftige Generationen darauf, wie wir heute in Industrienationen Tiere behandeln, mit Grauen zurückblicken werden. Strittig bleibt also, ob ein historischer Vergleich in einer solchen Weise sinnvoll ist, und auch, ob er überhaupt notwendig ist. Vielleicht genügt auch ein Blick in die aktuelle Situation der Fleischindustrie. In jedem Fall, Wenn auch in sehr unterschiedlicher Weise und im Hinblick auf unterschiedliche Gebiete, geht es also sowohl bei Jérôme Segal als auch bei Birgit Schneider darum, wie aus Information Handlungsveränderungen werden können. Erinnern wir uns, Birgit Schneider macht sich dazu Gedanken, wie Erzählungen, zum Beispiel Fiktionen, die in einer nahen Zukunft spielen, den Klimawandel repräsentieren und wie diese Erzählungen Veränderungen in die richtige Richtung anstoßen können, also zu einer ökologischeren Lebensweise motivieren könnten.
Ja, das ist natürlich die große Frage der Wirksamkeit und das ist eine Frage, auf die die Kulturwissenschaften etwas mit ihren Methoden auch schwer nur eine Antwort finden kann, außer jetzt generelle Prinzipien vielleicht zu benennen. Und die Hoffnung letztendlich, die sich an die Narrative gründet, ist ja, ich erzähle mir die Welt, wie sie mir gefällt und dann wird die Wirklichkeit folgen. Ich stelle mir ja manchmal vor, was wäre denn, wenn die Wirklichkeit wirklich mal voranginge, den Erzählungen, und wir zum Beispiel erzählen könnten, dass die Emissionen jährlich wirklich rapide sinken oder dass Straßen nicht mehr gebaut werden oder die grüne Fahrradstadt oder die Schwammstadt jetzt sehr schnell Wirklichkeit wird. Und ich glaube, dass eben dieses dialektische Verhältnis zwischen den Erzählungen und der Wirklichkeit, da sind wir viel zu sehr gerade, vertrauen wir auf die Erzählungen und auf die Wünsche, die wir haben und auf die großen Versprechungen von Emissionen, die wir bis zu irgendeinem Jahr dann einschränken werden. Und also insofern ist es auch ein dialektisches Verhältnis, was sich gar nicht auflösen lässt.
Ohne die Wichtigkeit und Wirksamkeit von Geschichten zu unterschätzen, kann man also feststellen, positive Zukunftsentwürfe zu schreiben, ist der erste, aber sicherlich nicht der letzte Schritt, der getan werden muss. Und wo man auch nochmal genauer hinschauen müsste, ist, dass uns fiktive Zukunftsvorstellungen nicht notwendigerweise immer weiterbringen, sondern uns vielleicht sogar in gewissen Schleifen gefangen halten. So würde ich die folgende Diagnose von Birgit Schneider zusammenfassen.
Was mich in meiner historischen Forschung zu dem Thema immer wieder verblüfft hat, ist, wie viele von den Bildern, die wir heute als die neue Utopie sehen. Es gibt zum Beispiel in Berlin eine Plattform, die heißt Real-Utopien, und die haben ganz viele Photoshop-Bilder, wo man sehr grüne Städte sieht, durchaus im Stil von Solarpunk, aber mit einem gewissen, also schon mit Realitätsanspruch. Da sind dann Straßen begrünt und große Gemüsekisten plötzlich in Hamburg auf Kreuzungen und so weiter, und Fassaden werden immer begrünt.
Solarpunk, das ist eine Abwandlung des Science-Fiction-Genres Cyberpunk. Anstelle der Betonmetropolen, wo das große Kapital regiert und die meisten Menschen ein tristes und unbestimmtes Dasein fristen, davon erzählt der Cyberpunk, anstelle dieser Motive setzt der Solarpunk kleine Kollektive, die mittels Solidarität und unaufwendiger gebastelter Technologien die Welt Stück für Stück besser machen. Und der Solarpunk hat auch eine eigene Ästhetik, wozu natürlich eine Menge Solarpaneele und begrünte Städte gehören.
Gleichzeitig ist mir aufgefallen, weil ich eben auch immer Bilder sammle, wie sehr die Entwürfen aus den 70er Jahren gleichen. Also da ist wirklich eher die frappierende Erkenntnis dann aus einer historischen Perspektive, dass diese Entwürfe auch von einer Ökotopie, die dann auch Gesellschaft neu denkt, wirklich schon sehr lange da sind, aber immer noch nur in den allerkleinsten Nischen Wirklichkeit geworden sind, woraus sich natürlich die Frage auch nach dem System, in dem wir leben, ergibt, dass diese Entwürfe, die es eigentlich schon so lange gibt und die jetzt neu und wieder wiederholt werden, dass die immer noch nicht Wirklichkeit geworden sind.
Eine etwas ernüchternde Feststellung, aber relevant, um zu verhindern, dass wir uns nicht immer nur im Kreis drehen und das nicht nur im Handeln, sondern sogar bereits in unseren Vorstellungen von der Zukunft. Und zum Abschluss, wie sieht es jetzt aus mit dem Where are we now? Wo stehen die Kulturwissenschaften, Birgit Schneider und Jérôme Segal?
Also wenn wir so fragen, wohin geht's mit den Kulturwissenschaften, was ich in den letzten Jahren interessant finde, ist in der Betreuung von Abschlussarbeiten, aber auch von Doktorarbeiten, dass die Themen, die ökologischen Themen da ganz stark werden. Das ist natürlich mein Blick auch, weil ich diese Themen auch anziehe. Aber es sind inzwischen so viele und extrem trans- und interdisziplinär gedachte Projekte, dass ich mich frage, wieso wir das nicht wirklich noch mehr in die Kulturwissenschaften einbauen.
Mein Eindruck ist, dass diese Interdisziplinarität gewünscht ist, aber dass es sehr wenige Forscherinnen und Forscher gibt, die wirklich in verschiedenen Bereichen gehen oder sich trauen gehen. Es ist natürlich schwierig, wenn man als Historiker kommt, einen Blick in die Soziologie oder in die Anthropologie zu haben. Aber was mich wirklich fasziniert hat, ist, dass diese Zugänge mit dem Animal Studies möglich ist. Also es gibt wirklich sehr viele Brücken, die man schlagen kann.
Und in diesem Sinne hat Jérôme Segal noch einen Hinweis, nämlich auf die wichtige Frage, wer denn dieses Wir im Titel der Tagung, Where Are We Now, denn eigentlich bezeichnet.
Also ich fürchte, dieser Wir ist wir Menschen, und wir Menschen, das ist immer noch abgrenzend gegenüber anderen Tieren. Wenn wir sagen, es ist auch sehr anthropozentrisch. Also wir wollen zum Beispiel die Klimakrise lösen, damit es uns gut geht. Aber es ist sehr selten, dass die Leute wirklich Menschen als nur eine Art von Tiere betrachten. Und natürlich ist es nicht, die Animal Studies fordern nicht, dass die Hühner Wahlrechte bekommen, zum Beispiel. Es ist nur, dass man aufhört, diese Individualität zu leugnen. Das ist sehr viele Tiere. Es gibt dafür einen Begriff, Sentientismus. Das heißt, die Tiere, die Subjekt von eigenem Leben sind, die Eigenschaften haben, die unterschiedliche Charakter haben, und dass man diese Tiere respektiert. Und das bringt mit sich sehr, sehr große Änderungen in sehr vielen Disziplinen.
Und mit diesem Appell endet die Episode Ökologie und Kulturwissenschaft des IFK-Podcast Kulturdenken. Ich darf mich im Namen des IFK ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse bedanken. Das ist das Internationale Forschungszentrum für Kulturwissenschaft der Kunstuniversität Linz in Wien, und am Mikrofon war Julia Grillmeier. Abonnieren Sie gerne Kulturdenken bei dem Podcast-Provider Ihrer Wahl und senden Sie uns sehr gerne Fragen, Anregungen und Kritik. In jedem Fall bis bald und auf Wiederhören.